und Herren, herzlich willkommen. Ich darf Sie einmal im Namen des Hessischen Handelsverbandes und der Innertex hier ganz herzlich begrüßen. Heute reden wir über das Thema Sicherheit im Handel, Ladendiebstähle, dazugehörige Rechte und Präventionsmaßnahmen. Mein Name ist Linus Ries, ich bin Referent beim Hessischen Handelsverband und darf heute als meine Gäste begrüßen einmal Frau Kaspersky vom Landeskriminalamt, Herrn Hable von der GC New Retail, der Holding GmbH von Peek & Cloppenburg und Herrn Stefan Siegel von der Rentario Sicherheitsmanagement GmbH. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Warum ist Sicherheit im Handel eigentlich so ein brisantes Thema? Ein paar Zahlen für den Einstieg. Letztes Jahr hatten wir einen Inventurverlust von fast 5 Milliarden Euro im deutschen Einzelhandel, einen Anstieg um 3% zum Vorjahr und damit aber auch knapp 570 Millionen Euro entgangene Umsatzsteuer durch Diebstähle. Das heißt, es ist nicht nur ein Schaden für den Handel, sondern auch für unsere gesamte Volkswirtschaft. Wir wollen über Täterprofile sprechen und wie aktuell Ladendiebstahl ist. Ladendiebstahl ist kein neues Phänomen, aber die Dimensionen haben sich geändert. Ein paar Key Facts auch hier an der Stelle. Letztes Jahr in Hessen, danke Frau Kaspersky für die Zahlen, fast 27.000 Ladendiebstähle, allerdings ein Rückgang von 4,9% gegenüber dem Vorjahr. Wir haben ca. 17.500 Tatverdächtige, davon knapp 12.400 Erwachsene. Und laut EHI-Studie 24,5 Millionen unerkannte Diebstähle pro Jahr. Wenn ich mir das jetzt angucke, dann sind unsere Zahlen in Hessen rückläufig im Gegensatz zum Bundesgebiet. Frau Kaspersky, wie bewerten Sie denn die aktuelle Entwicklung bei Ladendiebstählen?
Ja, also prinzipiell ist ja schön, wenn die Zahlen zurückgehen. Man muss aber oder man sollte einfach mal die Jahre sehen, die vergangen sind. Und wir sind leider noch etwas höher als vor Corona mit den Zahlen. Also unser Ziel ist es auch wieder niedriger zu werden auf den Vor-Corona-Stand. Dort sind wir jetzt aber noch nicht angekommen. Hoffen es aber. Deswegen machen wir auch immer viele Präventionsveranstaltungen, klären auf. Denn nur mit der Prävention, mit dem Hinschauen, können wir versuchen, die Zahlen auch wieder weiter sinken zu lassen.
Super. Herr Siegel, Sie sind mit Ihren Leuten ganz nah dran am Geschehen. Sie kriegen das jeden Tag mit. Wie sind denn Ihre Beobachtungen? Verändert sich das Täterprofil? Wo sind wir? Haben wir viele Einzeltäter? Haben wir viele Banden? Wo spiegelt sich das wieder?
Also was man feststellen kann, ist die Gewaltbereitschaft bei Ladendiebstahl wird größer und auch der organisierte Ladendiebstahl, also Bandenkriminalität, nimmt zu, ja, und dadurch auch der Schaden. Ja.
Super. Bemerken Sie das auch in den Filialen? Also ist die Gewaltbereitschaft auch gerade in der Modeindustrie höher?
Absolut. Das sehen wir im täglichen Geschäft, wie da die Entwicklungen sind, auch anhand der Vorfälle, die wir haben. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist nochmal zu sagen, obwohl wir insgesamt rückläufige Zahlen leicht haben, dass ja auch die Qualität der Fälle klar bewertet werden muss. Wir sehen, dass 25-30% der Fälle durch organisierte Kriminalität durchgeführt wird. Das heißt, pro Fall haben wir auch deutlich höhere Schadsummen, die da ins Gewicht fallen. Also es ist nicht nur die reine Quantität, sondern auch die Qualität, die hinter diesem Straftatdelikten dann entsprechend steht.
Okay, das ist interessant. Gibt es da genaue Zahlen, wo man einordnen kann, der einfache Ladendieb ohne Bande sagt, er klaut für 20 Euro und die organisierte Kriminalität sagt, ab 300 Euro Schluss, weil ab dann wird es auffällig?
Wenn es so wäre, wäre es schön. Leider stellen wir fest, dass wenn organisierte Gruppen unterwegs sind, und da reden wir einmal von, sagen wir mal, regional verorteten Gruppen, aber auch Gruppen, die durch ganz Europa reisen. Und leider sind wir da auch ein bisschen aufgrund unseres Portfolios, was ja relativ exklusiv ist, entsprechend auch im Fokus, aufgrund der Marken, die wir einfach auch vertreiben. Und da stellen wir eben fest, dass wenn diese Gruppen kommen mit 2, 3, 4 Leuten, und entsprechend präparierte Taschen zum Beispiel mitbringen oder ganz klar auch, einer lenkt den Ladendetektiv ab, die anderen drei greifen zu. Da reden wir über Schäden, die direkt ins Vierstellige gehen, und zwar auch in den mittleren vierstelligen, oberen vierstelligen Bereich. Das tut einen dann pro Einzelfall dann schon auch richtig weh.
Also es ist tatsächlich so, dass wenn so organisierte Banden kommen, dass die in irgendein Haus gehen, organisiert, getrennt hinein, für Hunderte von Euros stehlen, die Waren zum Fahrzeug bringen, dann wieder zurück und wieder und wieder und wieder. Da kommen mehrere tausend Euro am Tag zusammen. Ja.
Frau Kasfers, Sie haben mir da einen Unterschied, gerade was so organisierte Banden Einzeltäter angeht, zwischen Stadt und Land. Also haben wir in der Stadt mehr so vom Gefühl her organisierte Banden als auf dem Land? Oder denken die sich, auf dem Land ist einfacher, da fahren wir jetzt heute mit 20 Leuten hin?
Also Zahlen kann ich Ihnen dazu jetzt keine belastbaren nennen. Selbst wenn ich sie hätte, habe ich sie leider nicht dabei. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung als Polizeibeamtin berichten. Es kommt auch immer darauf an, um welche Läden es geht. Und klar, im ländlichen Raum haben wir natürlich auch nicht so viele Geschäfte wie in der Stadt. Schon allein deshalb ist in der Stadt da deutlich mehr aus meiner polizeilichen Erfahrung her zu sagen, dass es dann doch in der Stadt mehr ist als auf dem Land. Aber es könnte natürlich auch daran liegen, dass wir auf dem Land nicht so die Geschäfte und die Möglichkeiten dazu haben.
Danke. Das, glaube ich, hilft uns schon mal, das Ganze ein bisschen einzusortieren. Wir wollen als nächstes über unsere rechtlichen Spielräume sprechen. Wir haben im Einzelhandel zwischen Hausrecht, zwischen Jedermann-Festnahme, DSGVO ganz viele rechtliche Möglichkeiten, die man aber auch einfach ganz schnell überschreitet. Was man sich da ein bisschen als Frage stellen muss, was darf ich denn jetzt als Händler eigentlich genau, was dürfen meine Mitarbeiter genau, ab wann wird es kritisch, wie kann ich als Händler, wie kann sich jeder Händler, wie kann man sich absichern, ohne sich selbst wirklich angreifbar zu machen. Man ist natürlich immer das Opfer, nicht der Täter. Aber oft ist natürlich so, dass dann die Täter-Opfer-Umkehr falsch läuft. Man muss lange warten, auch bis ihre Kollegen kommen. Das liegt einfach daran, dass eben viel zu tun ist. Herr Siegel, Sie erleben das ja jeden Tag. Was sind denn in Ihrer Praxis die rechtlichen Grauzonen, die oft betreten werden, wo man sich aber lieber zurückhalten sollte? Hat der Ladendetektiv mehr Möglichkeit theoretisch oder ist er vielleicht die bessere Option, gerade in großen Kaufhäusern, um zu sagen, der ist so gut ausgebildet, der wird die Grenze nicht überschreiten?
Also der Ladendetektiv hat die gleichen Rechte und Pflichten, sage ich mal, wie jeder andere auch. Und wenn ein Diebstahl auch von einem Verkäufer, von einer Verkäuferin ganz klar beobachtet worden ist, das ist sicher, dann hat jeder, das war ja die Frage, auch das Recht, diese Person anzusprechen und auch festzuhalten, wenn sie flüchten will. Ja. Wobei wir das wir schulen Unternehmen, ja, das raten wir also von ab. Wir versuchen immer, den Leuten beizubringen, Diebstahl zu verhindern, indem man Präsenz zeigt, indem man Leute anspricht. Aber generell kann ich jemanden, wenn er gestohlen hat, ansprechen und ihn auch festhalten, wenn er rennen will. Das ist für einen Ladendetektiv eine normale Geschichte. Für jemanden, der im Einzelhandel arbeitet, kann das manchmal sehr dramatisch enden.
Das kann ich mir gut vorstellen. Herr Hablet, jetzt hat er aus der Sicht des Ladendetektivs gesprochen. Sie haben natürlich auch viele Verkäufer, die da mit drauf achten müssen. Ich habe das einmal bei Ihnen im Haus in Frankfurt miterlebt. Kurz 10 vor Schließung ist nochmal eine Dame in die Umkleide gegangen und der Mitarbeiter hat sofort reagiert, am Ende auch erwischt worden, volle Tasche gehabt. Wie läuft denn bei Ihnen die Schulung von Mitarbeitern ab? Also wie, sagen Sie, müssen wir investieren, damit unsere Mitarbeiter das frühzeitig erkennen?
Wir haben da verschiedenste Schulungen, die wir im Unternehmen entsprechend top-down einsteuern. Das fängt schon an, wenn Kolleginnen und Kollegen bei uns eine Ausbildung anfangen, ist das Teil eines festen Ausbildungskonzeptes. Wir ergänzen das insbesondere mit Blick auf die gestiegene Gewaltbereitschaft von Täterinnen und Tätern zusätzlich mit Deeskalationstrainings. Heißt, wir haben die ganz klare Maßgabe im Unternehmen an die Belegschaft, in keinerlei physische Auseinandersetzung mit Tätern zu gehen, aufgrund der Situation, wie wir sie heute eben vorfinden. Das mag vor 15 oder 20 Jahren noch ein bisschen anders gewesen sein. Heute ist es leider so, aufgrund der Täterprofile, die wir sehen, dass wir hier nahezu täglich Einsatz von Hieb- und Stichwaffen sehen. Zumindest werden sie mitgeführt. Schlagstöcken, Brecheisen, Klauenbeil, Gaspistolen, scharfe Pistolen. Also es gibt nichts, was Täter nicht mitführen. Und aufgrund dessen ganz klare Anordnung wirklich. Es wird in keinerlei physische Auseinandersetzung gegangen. Wenn sich ein Täter losreißt oder losläuft, dann müssen wir diesen Verlust akzeptieren. Ergänzend haben wir dazu aber unser Sicherheitspersonal in den Häusern, die entsprechend ausgebildet sind, die auch genau wissen, aufgrund der Ausbildung und des Ausbildungslevels, das wir auch als Unternehmen vorgeben, was darf ich rechtlich, wann darf ich jemanden festhalten, wie lange darf ich ihn festhalten, wann muss ich die Polizei hinzuziehen, etc. Das entsprechend als Ergänzung, aber für die Mitarbeiter ist ganz klar, Eigenschutz geht vor. Und wenn das einen finanziellen Verlust mit sich zieht, dann müssen wir den so erstmal in Kauf nehmen. Okay.
Ich habe es gerade schon gesagt, Polizei hinzuziehen, Gott sei Dank haben wir sie auch hier. Ab wann, eigentlich muss die Polizei natürlich immer hinzuziehen, weil ohne Polizei kann ich natürlich keine Anzeige stellen. Aber was sagen Sie denn, Frau Kaspersky, ab welcher, also wo überschreiten oder wo wird oft auch eine rechtliche Grundlage überschritten, wo man aber sagt, manchmal muss man sie vielleicht überschreiten, sollte man natürlich nie. Aber wie ist denn die Einordnung von Ihnen als Polizistin dazu, wenn ich sage, man hat jetzt jemanden erwischt und ab wo endet die Grenze und ab wo agiert die Polizei und ab wo fehlt manchmal auch einfach die Zeit, um noch schnellstmöglich agieren zu können?
Also es ist so, oder ich sage immer, Sie haben ein Bauchgefühl und Sie sehen Ihr Gegenüber, Sie nehmen es wahr, Sie beobachten es auch im besten Falle. Und wenn Ihnen da mulmig ist, wenn Sie sagen, ich bin zum Beispiel ganz alleine in dem Geschäft oder nur zu zweit und Sie sagen, ich fühle mich unwohl, ich möchte vielleicht sogar gar nichts ansprechen, habe es aber gesehen, dann rufen Sie die Polizei. Also man kann die Polizei nicht oft genug rufen. Man kann schon am Telefon mit dem Einsatzbeamten, der am Telefon rangeht, man kann dort schon nachfragen, was soll ich jetzt am besten machen, wenn man sich da unsicher ist, was man machen soll, und sich dort schon den ersten Rat holen. Aber prinzipiell rufen Sie die Polizei, wenn Sie sich unsicher sind, und Sie können die Polizei nicht zu wenig rufen in dem Sinne. Ja? Also von daher zögern Sie nicht, die 110 zu wählen, uns zu rufen, wir kommen dann auch. Ja, und wenn Sie das beobachtet haben, Sie können natürlich schon die ersten Infos am Telefon geben. Sie können sagen, wie derjenige aussieht, wenn er den Laden verlassen hat, weil Sie eben nicht denjenigen ansprechen wollten oder weil er geflüchtet ist und Sie nicht körperlich werden möchten. Dann haben Sie auch schon ein riesen Ding damit getan, wenn Sie sich eben die Laufrichtung merken. Wo läuft derjenige denn hin? Was hat er dabei? Hat er vielleicht was Auffälliges dabei, eine rote Tasche? Dann geben Sie die Infos auch direkt am Telefon weiter, damit eben die Polizeistreife, die Kollegen auch schon auf der Anfahrt eben Ausschau halten können, um mit viel Glück natürlich auch jemanden noch anzutreffen. Aber wenn Sie gar nicht erst die Polizei rufen, dann kann die Polizei halt auch nichts machen. Also von daher lieber einmal zu viel gerufen und auch lieber Abstand gehalten und eben nicht denjenigen festgehalten und auch nicht mit Gewalt daran gehen. Denn sie wollen nicht zu Schaden kommen. Es ist nicht ihr Beruf, sich körperlich dort irgendwie mit einzubringen und sich in Gefahr zu begeben. Und das überlassen sie dann lieber der Polizei. Ja, und was die rechtlichen Handhaben angeht, ist es natürlich auch wichtig zu wissen, welche rechtliche Handhabe habe ich denn? Sie als Besitzer von einem Geschäft oder auch als Mitarbeiter, Sie müssen ja nicht mehr der Ladeninhaber sein, wenn Sie der Mitarbeiter sind in einem Geschäft. Sie haben das Hausrecht. Sie können auch ein Hausverbot aussprechen und sagen, hier, ich spreche jetzt ein Hausverbot aus. Das können Sie auch ohne Polizei machen. Dafür brauchen Sie die Polizei nicht. Was aber wichtig ist, Sie brauchen einen sachlichen Grund dafür. Also Sie können nicht einfach einer Person sagen, Sie bekommen jetzt Hausverbot. Sie brauchen schon einen sachlichen Grund. Und der sachliche Grund könnte darin liegen, dass Sie sagen, der Betriebsablauf ist gestört. Wir haben zum Beispiel eine Straftat, die vorliegt, oder einen Verdacht. Oder jemand macht eine Sachbeschädigung, begeht die in ihrem Geschäft, dann haben Sie durchaus den Grund, denjenigen schon mit dem Hausverbot des Lernens zu verweisen. Das muss nicht schriftlich sein. Es reicht, wenn Sie das mündlich machen. Ich gebe Ihnen nur den Tipp, schreiben Sie sich das auf, sagen Sie auch eine Dauer, Sie können das begrenzen auf ein Jahr, Sie können es ein Leben lang aussprechen für die Person, aber schreiben Sie sich das auf, machen Sie sich Notizen dazu, dass wenn es wieder zu einem Fall kommt, Sie eben genau wissen, wann der letzte Vorfall war und ob das Hausverbot überhaupt noch gilt. Da hätten wir schon mal eine rechtliche Grundlage, die Sie haben. Nach eben dem Paragraph 903 im Bürgerlichen Gesetzbuch haben Sie das Hausrecht. Und das können Sie und sollten Sie auch nutzen. Denn die Täter wissen auch, wenn jemand aufmerksam ist, wenn der Einzelhändler dahinterher ist, dann gehen die da auch nicht nochmal rein. Weil die ganz genau wissen, derjenige weiß Bescheid und der ist auch hinterher und hat die Augen offen.
Ich kann da vielleicht noch was ergänzen. Also wenn Sie mal mit so einem Ladendieb dann im Büro sind, dann rufen Sie die Polizei immer dann, wenn er keinen Ausweis hat. Wenn es Jugendliche sind, müssen Sie die Polizei rufen. Wenn er Ware irgendwie eingesteckt hat, aber sagt, ich habe nichts gestohlen. Also Sie dürfen ihn nicht durchsuchen, das darf nur die Polizei. In dem Fall müssen Sie auch die Polizei rufen. Und wenn er noch Ware von anderen Läden hat, wo Sie wissen, das ist gestohlen, oder er sagt auch, ja, das habe ich alles gestohlen, dann dürfen Sie das nicht einkassieren und dann weitergeben. Auch dann die Polizei rufen, weil die Polizei muss die Waren sicherstellen.
Ja, da hake ich gerade noch mal ein. Da sind wir nämlich schon wieder bei einem ganz anderen Paragraphen, nämlich in der Strafprozessordnung, Paragraph 127, dem Jedermann-Festnahmerecht. Das ist wieder ein Recht, das Sie haben und das können Sie auch ausnutzen. Und da geht es halt, wenn Sie einen Täter auf frischer Tat ertappen, das ist eins, das muss sein. Also Sie müssen wissen, er hat was eingesteckt, Sie müssen es gesehen haben. Eine Fluchtgefahr muss bestehen und ganz wichtig, wenn die Identität nicht geklärt ist, also wenn Sie nicht wissen, wer das ist. Man hat ja manchmal Personen, wo man eben genau weiß, das ist jetzt der Herr XY, der hat jetzt schon zum dritten Mal geklaut und Sie haben die Personalien, dann haben Sie eben nicht das Recht, denjenigen festzuhalten. Aber wenn es eine Ihnen unbekannte Person ist, die Sie auf frischer Tat ertappt haben und die flüchten könnte, dann haben Sie das Recht, denjenigen festzuhalten. Aber auch da sage ich immer, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Nur weil Sie das Recht haben, müssen Sie es nicht ausnutzen oder benutzen und auf Biegen und Brechen da jetzt jemanden festhalten und sich in Gefahr geben. Aber Sie dürfen denjenigen zum Beispiel in den Nebenraum nehmen und dann die Polizei rufen. Also wenn Sie das machen mit diesem Festnahmerecht, dann rufen Sie auch zwingend danach oder währenddessen die Polizei. Weil, wenn die Identität nicht feststeht, muss man sie ja klären. Und das ist dann eben Aufgabe der Polizei. Und es wurde eben schon angesprochen, Sie dürfen die Person nicht durchsuchen. Auch das darf nur die Polizei. Wenn jetzt natürlich freiwillig Taschen geleert werden, wenn Sie sagen, können Sie Ihre Tasche bitte freiwillig leeren und derjenige macht es, spricht da nichts dagegen, aber Sie dürfen nicht körperlich werden und Sie dürfen niemanden durchsuchen, wenn das gegen den Willen ist. Und die Verhältnismäßigkeit, ganz wichtig, muss gewahrt sein. Also Sie können jetzt nicht, man sagt es immer so salopp, mit Kanonen auf Spatzen schießen, das geht nicht. Also es muss verhältnismäßig sein. Und wenn Sie jemanden festhalten, muss auch dies verhältnismäßig sein.
Super. Alle Punkte, die ich noch auf meiner Karte stehen hatte, wurden gerade von Ihnen beiden abgefrühstückt. Exakt dazu hätte ich nämlich jetzt noch Nachfragen gestellt, aber perfekt. Also wirklich tatsächlich steht hier Hausrecht, Jedermann-Festnahme und keine Durchsuchung erlaubt, nur freiwilliges Taschenlernen. Ich glaube, wir haben alle Begriffe gerade einmal durchgespielt. Perfekt, dann wollen wir das ja gar nicht mehr ausführen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, immer hilft Vorsicht nur nicht, aber wir wollen natürlich darüber sprechen, welche Präventivmaßnahmen helfen uns wirklich weiter. Also ab wann, sagen wir, lohnt sich das wirklich? Was funktioniert in der Praxis? Was ist eher teure Symbolik? Und wie kann man Ladenstruktur wirklich technisch und personaltechnisch miteinander modern kombinieren? Die Zeiten ändern sich. Auch hierzu kurzer Keyfact. Im letzten Jahr sind im Einzelhandel in Deutschland 1,6 Milliarden Euro nur in Sicherheit investiert worden. Ich glaube, das ist ein großes Wort, wenn ich mir teilweise von unseren Mitgliedern anhöre, welche Zahlen die aufrufen für Sicherheitsmaßnahmen. Dann schlucke ich teilweise, weil ich mir denke, wow, das würden sich manche überhaupt als Umsatz wünschen. Aber das ist natürlich ein ganz großes Thema. Herr Hable, was, Sie sind ja verantwortlich für das ganze Thema in der Gruppe. Welche Strategie verfolgt denn die Pik und Kloppenburg-Gruppe inklusive der Töchter? Ich schätze mal, man wendet ziemlich die gleichen Strategien in den gleichen Läden an. Ich schätze mal, es ist Unterschied zwischen kleiner Filiale und Welthaus. Aber welche Strategie würden Sie denn sagen, verwenden Sie da?
Ja, vielleicht ein Wort noch zu diesen Zahlen, die Sie gerade genannt haben. 1,6 Milliarden Euro Ausgaben für Sicherheit versus 5 Milliarden Euro Schaden. Und da kann ich als erfahrener Sicherheitsmanager sagen, dass diese Diskrepanz 5 zu 1,6 ganz klar zeigt, wir geben in Deutschland noch deutlich zu wenig Geld für Sicherheit aus und Maßnahmen. Und da komme ich jetzt zu Ihrer zweiten Frage. Was tun wir? Natürlich sind wir als Konzern anders aufgestellt als, ich sage mal, ein Einzelhändler, der vielleicht 4, 5, 6 Filialen betreibt, davon 2 vielleicht auch noch im ländlichen Bereich. Deswegen muss man das immer so ein bisschen einordnen. Aber grundsätzlich kann man sagen, machen wir nichts anderes als ein kleiner Einzelhändler auch, nämlich wir betreiben ein integriertes Sicherheitsmanagementsystem. Heißt, es besteht in der Regel aus 3 Säulen. Die Säule 1 ist der Bereich Technik. Das ist alles, was Sie unter Videokameras, Videomanagementsystemen, Einbruchmeldeanlagen, also alles, was man unter Technik versteht. Das zweite ist das Personal. Das sind in der Regel die Sicherheitsdienstleister, die als Detektiv, Doorman, Shopguard unterwegs sind, aber auch die Citystreife, die man in der Großstadt entsprechend buchen kann als Einzelhändler. Und die dritte Säule ist der Bereich Prozesse, heißt als Unternehmen, dass man eben sagt, wir betreiben eine Fachabteilung, die nur für das Sicherheitsmanagement zuständig ist, entsprechend mit Guidelines für die Häuser, für die einzelnen Stores, gemeinsam mit Behörden arbeitet, mit Verbänden arbeitet, um dieses Thema wirklich immer up to date und auch auf dem neuesten technischen Stand zu halten. Jetzt, wenn man fragt, ja, ich bin jetzt ein kleiner Unternehmer, ich habe nur 3, 4, 5 Läden, was kann ich denn da machen? Im Prinzip das Gleiche, nur dass ich es eben nicht selbst betreibe, sondern eben zu einem lokalen Sicherheitsdienstleister gehe und mir diese Maßnahmen dort maßgeschneidert für mich, meinen Umsatz, meine Flächen, meine Lage zusammenbauen lasse, es als Dienstleistung geschlossen einkaufe und eben auch so mit einem vernünftigen finanziellen Umfang das Ganze betreiben kann. Natürlich ist da auch ein Indikator immer, welche Schadsumme habe ich eigentlich? Wir haben es gerade ja gehört, 5 Milliarden Schaden zu 1,6 Milliarden Ausgaben, würde ich jetzt sagen, als Berater, da komme ich nämlich her ursprünglich, Sie geben zu wenig Geld aus. Sie müssen mehr Geld für Sicherheit ausgeben, damit diese Schadsumme entsprechend runterkommt. Ähnliche Entwicklungen haben wir auch bei der Polizei immer ganz klar zu sehen in den Statistiken. Wenn bei der Polizei gespart wird, wenn eine Fachabteilung in Frankfurt geschlossen wird, dann geht dieses Deliktfeld in der Regel relativ zeitnah entsprechend nach oben, wenn es denn in den Zahlen erfasst wird. Wenn es zu viel wird und die Politik entscheidet, oh, da müssen wir jetzt aber Kräfte und Mittel reinpacken, ja, da gibt es wieder eine Einheit dafür oder das Personal wächst auf, sehen wir, dass die Kurve entsprechend wieder nach unten geht. Und genau die gleiche Entwicklung haben wir im privaten Umfeld auch. Wenn ich einen hohen Schaden habe, wenn ich verstärkt Opfer von Ladendiebstahl bin, muss ich in diese 3 Säulen investieren, damit sich dieser Schaden in Grenzen hält und es sich auf dem Level eintariert, wo ich sage, damit kann ich leben.
Super. Frau Kaspersky, wo sehen Sie denn aus polizeilicher Sicht? Ich meine, wir sind jetzt im Laden, bevor es passiert, also bevor Sie dazukommen. Aber könnten Sie zumindest eine menschliche Einschätzung geben, wo Sie sagen, das ist das Effizienteste, was wir erleben?
Ja, wenn es das Effizienteste geben würde, würde man es natürlich anwenden und wir hätten kein Problem mehr alle miteinander. Aber ich sage immer gerne, das Personal ist das A und O. Ohne das Personal wirkt auch die beste Videokamera nichts, wenn kein Personal dahinter steht. Das heißt, Personal, was aufmerksam ist, was den potenziellen Täter aus der Anonymität holt, das hilft schon enorm weiter. Wenn jemand meinen Laden betritt und ich spreche ihn aktiv an, wie kann ich ihm helfen und ich berate ihn und habe meine Augen offen und beobachte ihn vielleicht auch, ja, dann habe ich schon mal einen ersten Weg in die richtige Richtung gemacht. Also mein das Personal, was schon mal offen schaut, was ja hinterhergeht auch, also jetzt nicht wortwörtlich, aber was schon mal sagt mit Nachdruck, ich achte auf das, was hier reinkommt. Man hat noch organisatorische Maßnahmen, die man treffen kann. Auch da muss natürlich jeder Einzelne für sich abwägen, ist das jetzt für meinen Laden praktikabel. Aber man könnte zum Beispiel sagen, nur 3 Teile mit in die Umkleide nehmen. Und auch da, das nutzt mir nur was, wenn ich als Personal auch hinterhergehe, nachdem der Kunde weg ist, und auch schaue, ist da jetzt noch was drinne, ist da jetzt ein leerer Bügel. Also diese organisatorischen Sachen oder das Ladenlayout, ja, dass ich freie Flächen habe, dass ich eben keine dunkle Ecken habe, das bringt mir nur was, wenn ich als Personal da auch hinterher bin und auch gut danach schaue. Genauso wie die Ware, wenn ich jetzt die teuerste Ware gleich ganz an Anfang stelle, am besten noch hinter irgendeinem Banner, die ich gar nicht sehen kann, die Ware. Und dann ist sie auch noch schnell gegriffen und man ist als Täter schnell draußen. Dann wäre das nicht so gut. Also da immer mal sich Gedanken machen, wie stelle ich meinen Laden auf, wie platziere ich Gegenstände, wie platziere ich meine Ware, und macht es dann auch schon Sinn, gerade die hochwertige Ware dort hinzustellen, wo ich als Personal auch oft hinschaue, nämlich in die sensiblen Bereiche, wie zum Beispiel mein Kassensystem, da sollte man immer einen Blick drauf haben. Also kann man auch gut in diese Nähe oder in unmittelbarer Nähe die teure Ware sich hinstellen. Das macht schon, denke ich, auch etwas aus, dem Ganzen entgegenzugehen. Und dann haben auch wir immer noch die Beratung mit den technischen Möglichkeiten. Aber auch da muss man ja wissen und sehen, wie groß ist mein Geschäft. Habe ich jetzt 50 Filialen oder bin ich wirklich der Einzelhändler mit einem Geschäft? Aber auch die beste Videokamera nutzt nichts, wenn keiner sich die Aufnahmen anschaut und sie auch nicht sichert. Und da kann ich nur als auch aktuell jemand, der in der Sachbearbeitung damit befasst ist, nur raten, sichern Sie dann auch die Aufnahmen. Ja? Halten Sie die bereit und schicken Sie die auch an die Polizei, gerade wenn Sie Aufnahmen haben. Ja? Da wirklich nachzugehen und auch, wenn es oft an Firmen abgegeben wurde, also nicht jeder, wir haben es ja gerade gehört, nicht für jeden lohnt sich das. Viele nehmen Unternehmer, die eben dann für die Kameras zuständig sind, und für die Videoüberwachung, geben Sie denen Bescheid. Die können ja nicht riechen, dass ein Diebstahl passiert ist. Rufen Sie da aktiv direkt an, sagen, wir hatten eben einen Ladendieb, und sichern Sie die Dateien. Damit ist uns in der Ermittlung schon mal um einiges geholfen und auch der Justiz eben, um da ein richtiges Urteil fällen zu können.
Super. Herr Siegel, Sie sind auch wieder ganz nah dran. Gerade was so, wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen, das Thema Bauchgefühl angeht, Technik und Personal in der Kombination. Ich gehe mal davon aus, in den großen Kaufhäusern habe ich auch jemanden sitzen, der immer vor dem Bildschirm sitzt, in den kleinen natürlich nicht, wenn wir gerade wieder an den ganz kleinen Einzelhändler denken. Das Bauchgefühl, entwickelt sich das mit der Zeit weiter und ist das wirklich, ist das auch was, was man weitergeben kann, was Sie auch in der Ausbildung weitergeben?
Naja, das Bauchgefühl ist bei jedem unterschiedlich, und wenn man schon ein paar Ladendiebstähle erlebt hat, dann bildet sich so ein Filter, wo man das irgendwie vom Verhalten her schon eher kennt. Bei den kleinen Einzelhändlern, also die großen sind alle mit Video- und Sicherungsanlagen und Detektiven und allem gesichert. Die ganz kleinen Läden, wo dann nur so 1-2 Verkäuferinnen sind, die sind arm dran, ja, sag ich mal, ne? Die beste Möglichkeit, Ladendiebstahl zu verhindern, man macht erst gar nicht auf, sage ich immer. Ne? Für Personal, für Mitarbeiter im Verkauf, ich kann das sagen, weil wir machen auch Diebstähle, wir machen auch Testdiebstähle in Unternehmen. Ja? Und ich bin nun wirklich ein Profi-Dieb, will ich mal sagen. Ja? Ich kenne alle Tricks, die es gibt. Und selbst wenn ich erwischt werde, da kommt doch keine Polizei. Also ich kann auch ganz relaxed irgendwo gehen. Ja? Und dennoch schaffe ich es manchmal nicht, irgendwas zu klauen, weil ganz einfach eine Verkäuferin oder ein Verkäufer aufmerksam ist. Und da kann man am meisten dran arbeiten. Und ich habe so viele Dinge erlebt. Wir betreuen Unternehmen, wo wir auch die Videos sichern. Da kommen einfache Ladendiebe, nenne ich sie mal, und Profis. Und wenn die alleingelassen werden, dann stehlen die auch etwas. Und allein das Ansprechen einer Person, das Begrüßen eines Kunden, verhindert schon Ladendiebstahl. Macht es mir auch schon schwerer, wenn ich schon irgendwie begrüßt werde. Und wenn ich Ladendieb bin und da kommt eine Verkäuferin und sagt, kann ich helfen? Und ich sage, nein, nein, ich komme zurecht. Brauche ja keine Hilfe, ich will ja was klauen. Ja? Und wenn die dann weggeht, dann habe ich auch die Möglichkeit zu klauen. Und wenn die bei mir bleibt oder zumindest in meine Richtung immer wieder schaut, denke ich schon, es wird schon schwieriger. Dann lasse ich es auch. Dann gehe ich woanders hin. Und so können Sie einen unerfahrenen Ladendieb, einen Gelegenheitsdieb genauso abschrecken wie einen Profi, eine Profibande. Wenn die merken, und die merken das noch viel schneller, wenn sie aufmerksam sind, tun die das nicht. Weil die wollen alle nicht erwischt werden, die wollen alle nicht, dass die Polizei kommt. Das ist mein Tipp für die kleinen Läden.
Sehr gut. Ich glaube, wir können da ein bisschen abschließend gerade in diesen Präventionsmaßnahmen sagen, mehr ist wichtig. Wir müssen auch noch mehr nachlegen. Diese 3,4 Milliarden Euro Diskrepanz kann man wahrscheinlich ausmerzen, indem man noch deutlich mehr investiert. Wir leben aber auch in Zeiten, wo ich nicht dauerhaft nur investieren kann, sondern wo ich leider auch oft schauen muss, dass ich überhaupt überlebe. Hat alle Prävention nichts gebracht und es kommt zum Verdacht, versuchen wir natürlich immer zu reagieren ohne Eskalation. Wie kriege ich das am besten hin? Es ist ja auch wirklich der Moment, habe ich Ladendiebe, die sind geübt, habe ich einen kleinen Einzelhändler, wo man vielleicht gerade unsicher wird, gerade wenn der Täter, die Täterin vielleicht auch einfach eine andere Überzeugung hat. Und wir haben schon gesagt, im Zweifel lasse ich sie laufen, im Zweifel geht mein Leben oder meine Sicherheit geht vor. Aber wie gehe ich um? Also spreche ich wirklich lieber an? Gehe ich deeskalierend vor? Mache ich wirklich klare Ansagen? Das ist, glaube ich, eine große Frage. Herr Habler, haben Sie da klare Leitlinien in Ihrem Unternehmen?
Wir haben klare Leitlinien, die wir aber auch gerade jetzt mit Blick auf die letzten 2-3 Jahre auch gerade dabei sind, nochmal deutlich zu überarbeiten und der Lage entsprechend auch nachzuschärfen. Ich kann das nur unterstreichen. Die Präventivmaßnahmen, die der Einzelhändler hat, insbesondere was das Personal angeht, muss ganz klar wieder in den Fokus gerückt werden. Auch in unseren Häusern, wie überall in den Innenstädten, ist auch immer weniger Personal auf den Flächen zu finden. Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, der aber auf der Fläche ist, ist ein Diebstahlverhinderer. Das muss man ganz klar so sagen. Allein durch die physische Präsenz, dass er oder sie da ist. Wenn er dann noch anspricht, zeigen unsere Statistiken auch, dass 70% aller Ladendiebe wirklich von der Tat ablassen, wenn sie angesprochen werden, begrüßt werden. Das also auch nochmal, das ist nicht nur jeder zweite, dritte, es sind 7 von 10, die dann den Laden verlassen und dann eben woanders hingehen, wo sie ein vermeintlich leichteres Opfer finden. Ja, also Gelegenheit macht Diebe, dieser Spruch gilt wirklich. Und derjenige, der ein leichtes Opfer ist und als leichtes Opfer erkennbar ist, der wird eben auch zum Opfer. Deswegen kann ich immer wieder nur betonen, seien Sie so viel Zeit wie möglich auf Ihrer Fläche, egal wie groß die ist, ob das ein Weltstadthaus ist, das 15.000 Quadratmeter Fläche hat oder wirklich der kleine Laden in der Stadt. Seid auf der Fläche, seid präsent, seid aufmerksam, versucht, die Lücken innerhalb der Flächen möglichst dicht zu halten. Wenn Personal fehlt, ergänzen wir das entsprechend durch unser Sicherheitspersonal, auch hier in der Absprache ganz klar mit der Hausleitung. Wir haben heute im ersten OG nur eine Person, seid bitte heute im Schwerpunkt eher oben, sodass diese Lücken möglichst geschlossen werden. Also das ist eine Möglichkeit. Schulung des Personals, auch hier denke ich, dass Einzelhändler viel mehr auch gemeinsam machen sollten und müssen. Ich glaube, dass dieses Ich-bezogene, mein Laden, mein Schaden, mein Budget für Sicherheit zu knapp gedacht ist, sondern gerade in den Innenstadtlagen muss viel mehr gemeinsam auch getan werden, auch gemeinsam mit der Stadt, mit der Kommune, mit der Polizei. Die Polizei bietet sehr viel Präventivmaßnahmen an, deutschlandweit gesehen, also nicht nur für Hessen, sondern deutschlandweit. Ich denke, dass da für jeden Geldbeutel was dabei ist. Und wichtiger, gerade in der heutigen Zeit, dieses Miteinander in der Innenstadt. von Laden zu Laden, dass man vielleicht auch sagt, pass auf, einzeln habe ich so ein kleines Budget dafür, da kann ich mir nichts für kaufen, aber wenn man sich zu viert, zu fünf zusammentut, dann kann man vielleicht so eine Fußstreife entsprechend buchen, die diese Läden gemeinsam abdeckt, ja? Oder gemeinsam eine Kameraanlage bei einem Dienstleister aufschalten, um sich da einfach die Kosten zu teilen, um entsprechend da aber trotzdem tätig zu werden. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. Wenn es dahin geht, denke ich, ist man da ganz gut gewappnet.
Sehr gut, danke. Um da vielleicht gleich anzuknüpfen, Herr Siegel, wenn ich sage, möglichst viele Mitarbeiter auf die Fläche, die Ladendetektive sollen natürlich möglichst unsichtbar sein, hilft es, wenn die normalen Mitarbeiter auf der Fläche wirklich erkennbar Mitarbeiter sind?
Ja, ja. Also die Detektive sollen unerkennbar sein. Ja, die sitzen auch manchmal im Kameraraum, ja. Oder bewegen sich wie Kunden im Laden, ja. Aber die Verkäufer müssen sichtbar sein, natürlich. Weil jeder Verkäufer, der irgendwo steht, verhindert in dem Bereich schon mal Ladendiebstahl.
Kann ich da sagen, ein Verkäufer, sagen wir mal, ich habe jetzt keine hohen Wände wie im Lebensmitteleinzelhandel, sondern wirklich wie in der Mode, ich kann drüber gucken, wenn der Mitarbeiter hier steht, passiert 20 Quadratmeter im Radius außenrum nichts mehr?
Naja, also die Personaldecke wird im Handel immer dünner. Also auch bei P&C ist es so, gibt es manchmal auf riesigen Etagen immer weniger Verkäufer, ja, das wird schwierig, ja. Das Entscheidende ist bei Verkäufern und Verkäuferinnen, dass sie, wie er es schon gesagt hatte, die Leute ansprechen und auch hingehen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Wir wollten in einem Laden, ähnlich wie Pieken Kloppenburg, in der Jeansabteilung wollte ich Jeanshosen stehlen, 3 Stück. Und komme in die Abteilung und weit und breit keine Verkäuferin. Ist ja manchmal so, ne? Ist keiner da. Also nehme ich mir direkt 3 Hosen, gehe in die Kabine, mache den Vorhang zu. Was ich in der Kabine habe, wenn das keiner gesehen hat, kann ich mitnehmen, theoretisch, ja. Also mache ich die Sicherungsetiketten ab, die eine Hose ziehe ich drunter, die zweite Hose binde ich mir über den Bauch. Da gibt es solche Stretchgürtel, ne, da kann man das schön einpacken. Und die dritte Hose, die wollte ich mit rausbringen, falls dann jemand ist. Und während ich in der Kabine bin, spricht mich durch den Vorhang der Verkäuferin an und sagt, Sie kommen zurecht da drin? Und ich denke, wo kommt die her? Wo war die? War die nicht doch irgendwo? Und ich habe gesagt, ja, ich komme zurecht, denke ich, okay, also die Hose wieder weg, die Hose wieder angezogen. Dann bin ich mit 3 Hosen raus, da stand sie dann auch vor mir und sagt, und, hat was gepasst? Sag ich, nö, ich wollte nur mal gucken und so, ne, und leg die Hosen weg. Wir haben in dem Laden dann später eine Schulung gemacht. Und dann hat sie gesagt, ich habe sie gar nicht gesehen, ich war gar nicht da, ich war im Lager. Aber allein, dass sie mich durch den Vorhang angesprochen hat, war ich so verunsichert, und habe den Diebstahl gelassen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch durch die Kabine Kunden ansprechen und ansonsten immer präsent sein. Und das so Beispiel habe ich immer wieder. Es gibt, ich will irgendetwas stehlen, es kommt eine Verkäuferin oder ein Verkäufer und ich sage, danke, ich komme zurecht, Sie können gehen. Ja? Und da gibt es welche, die gehen, sind weg. Perfekt. Und da gibt es welche, die sagen, ja, und gehen nur ein paar Meter und sagen, ich bin aber hier, wenn Sie mich brauchen, was ich ja als Dieb gar nicht will. Und ich sage immer, ja, und dann bleiben die da stehen und gucken zu mir. Am Ende stehle ich nichts. So einfach kann man Diebstahl verhindern und kommt hinterher gar nicht in Konflikten mit irgendwelchen Ansprechaktionen und Widerstand mit Ladendieben.
Super. Frau Kaspersky, jetzt sind Sie der Profi, wenn es darum geht, Tatverdächtige anzusprechen.
Ja.
Hoffentlich. Aber was würden Sie empfehlen? Also sagen wir, ich traue mich jetzt vielleicht nicht alleine erstmal einen Verdächtigen, eine Verdächtige anzusprechen. Versuche ich mir Unterstützung vom Kollegen zu holen. Was ist so der erste Moment, über den ich nachdenken sollte, den ich vielleicht so ganz schnell im Kopf abratter, um zu sagen, dann kann ich die Person ansprechen?
Also ich würde sagen, erste Frage, bin ich alleine oder habe ich noch Kollegen um mich rum? Weil wenn ich alleine bin, da wäre doch mein Bauchgefühl schon eher hingehend zu sagen, ich hole direkt die Polizei. So. Wenn ich jetzt aber Kolleginnen und Kollegen habe, die mit in dem Geschäft sind, wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, man macht sich ein Codewort aus. Ein Codewort für die Polizei. Ich sage jetzt mal Frau Müller. Und dann kann ich zu meiner Kollegin sagen, hier, ich spreche den mal an, das kann man ja auch mit einem Codewort auf das Thema Ladendieb machen, und dann sollte man da schon besonnen rangehen, klar ansprechen und sagen, hier, ich bin der, die Verkäuferin. Ich habe wahrgenommen, dass Sie da etwas in die Tasche reingesteckt haben. Ich bin mir jetzt ja schon ziemlich sicher, jedoch ja, möchte ich gerne mal diesen Tatverdacht Ihnen gegenüber ausräumen. Würden Sie mit mir mitkommen? Denn aktuell habe ich den Verdacht, dass Sie hier einen Ladendiebstahl begangen haben. Und dann muss man wirklich aufmerksam sein und gucken, wie reagiert mein Gegenüber. Wird er jetzt aggressiv? Merkt man schon Zähne knirschen oder die Faust, die sich ballt in den Händen? Dann sage ich gleich zu meiner Kollegin, hier, hol mal die Frau Müller, die Filialleiterin. Aber die weiß ja ganz genau, damit ist die Polizei gemeint. Und wir haben es eben schon gesagt, handgreiflich zu werden, das bringt Ihnen als Person, als Privatperson ja auch nichts. Ne? Also Sie würden dann, wenn es blöd läuft, als Verlierer rausgehen, und das möchten Sie nicht. Sie hätten zwar rein rechtlich die Möglichkeit, wir haben es eben angesprochen mit dem Paragraph 127, jemanden festzuhalten unter den bestimmten Voraussetzungen, aber wie gesagt, bringen Sie sich da nicht in Gefahr, sprechen Sie das klar und deutlich an und sagen Sie einfach, Sie möchten diesen Verdacht aus dem Weg räumen, und dabei möchten Sie gerne, dass der, diejenige vielleicht mal in den Nebenraum kommt. Das sollte ja auch nicht jeder mitbekommen. Also man kann da ja schon auch entgegenkommen und sagen, naja, damit es jetzt nicht jeder mitbekommt, kommen Sie doch gerade mal ein Stück zur Seite, und dann kann man den oder diejenige ja weiter auf das Thema drauf eingehen.
Ich glaube, damit haben wir mal diese Prävention. Jetzt habe ich natürlich noch, vielleicht ganz kurz, um es schnell zu machen, es ist passiert. Ich habe einen Ladendieb angesprochen. Jetzt habe ich entweder den guten Weg oder den schlechten Weg. Sagen wir, wir gehen nochmal zu dem Einzeltäter gegenüber organisierte Bande. Die organisierte Bande weiß natürlich oft, wie sie mit der Situation jetzt umzugehen hat. Wie gehe ich damit um, wenn es wirklich passiert ist, und es wird gerne auch, glaube ich, emotional und sagen wir jetzt mal, das wird nicht handgreiflich, aber es wird schon laut vielleicht. Wie sollte der Mitarbeiter dann umgehen? Springt er aus dem Weg? Geht er weiter? Was sind da so die Umgehensweisen? Vielleicht gerade auch nochmal, weil ich glaube, dass da die Polizei wirklich das Beste ist. Wie würden Sie das einordnen? Also wirklich zu sagen, wie springe ich da rein? Sie, Frau Köchler-Segert.
Ja, ich würde, wie gesagt, wenn ich mir unsicher bin, rufen Sie die Polizei, Sie brauchen sie aber auch nicht. Ne? Also man kann einen Ladendiebstahl oder einen Ladendieb auch ohne Polizei dingfest machen und die Personalien aufnehmen. Also wenn derjenige oder diejenigen da kooperativ sind, dann gehen Sie darauf am besten auch einfach ein und machen Ihre Arbeit und nehmen einfach die Personalien auf, die wir im Endeffekt brauchen. Schreiben Sie auf, was geklaut wurde, den Warenwert, also wir sagen, den Sachverhalt klären, Tatort, Tatzeit, alles dokumentieren. Und wenn Sie das gemacht haben, bestenfalls natürlich auch mit einer Videoaufnahme, dann können Sie das an die Polizei geben. Also, sprich in der Praxis, wenn Ihr Ladendieb, wenn Sie alle Informationen von ihm haben, dann kann der dann auch wieder gehen. Ja, also es gibt dann keinen Grund mehr und auch kein Recht mehr, denjenigen festzuhalten. Dann lassen Sie denjenigen gehen und können dann im Nachgang eine Online-Anzeige, zumindest bei der Polizei Hessen geht das, eine Online-Anzeige stellen. Sie können schriftlich was an die Polizei schicken. Sie könnten theoretisch auch persönlich vorbeikommen, aber das ist jetzt nicht ganz so praktikabel für den einen oder anderen. Aber halten Sie fest, Tatort, Tatzeit, den Sachverhalt so genau wie möglich. Wenn es Beweise gibt, wie eben Videomaterial, übergeben Sie das der Polizei mit oder schicken Sie es an uns. Und sollten dann noch Nachfragen sein, meldet sich die Polizei auch bei Ihnen. Ja, also Ihre Erreichbarkeit, und da haben wir wieder einen kleinen Praxistipp, nehmen Sie nicht Ihre private Erreichbarkeit. Wenn Sie die Verkäuferin sind, dann reicht der Polizei die ganz normale Erreichbarkeit Ihres Ladens, sprich Annette Müller und dann eben die Anschrift Ihres Geschäfts und nicht ihre private. Die muss in einer Ermittlungsakte nicht mit drin sein, da reicht durchaus die geschäftliche Erreichbarkeit.
Danke. Herr Abel, wenn wir jetzt sagen, ich habe einen Mitarbeiter und den hat das wirklich, vielleicht dieser Fall psychisch getroffen, anders erwartet, als er gedacht hat, dann kann das natürlich auch eine Kopfbelastung erstmal sein. Und dann ist das auch ein Arbeitsunfall. Wie sind die also was sagen Sie aus Ihrer Sicht, was sollte ich danach an Angebot für den Mitarbeiter mitbringen?
Ich denke, dass man als verantwortungsvoller Arbeitgeber dieses Thema im Einzelhandel schon relativ früh ansprechen sollte bei den Mitarbeitern. Das fängt wirklich ab Einstellung an oder ab Ausbildungsbeginn. Denn die Frage ist nicht, ob es passiert, sondern wann. Und dass man das wirklich schon in die Ausbildung oder ins Onboarding, neudeutsch gesprochen, schon mit einfließen lässt und nicht erst sich damit beschäftigt, wenn es dann passiert ist. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass dieses Thema belastende Situationen, aggressive Kunden bis hin zum, also der physische Übergriff ist ja, sag mal, die absolute Spitze des Eisbergs. Wenn man sich das betrachtet, wie oft eine Kundin oder ein Kunde einen Verkäufer anschreit, ja, anfasst, die persönliche Distanz unterschreitet und das dutzende Male die Woche, hunderte Male im Jahr, dann muss man da, glaube ich, frühzeitig mit umgehen. Wir tun das als Unternehmen schon relativ frühzeitig. Für den Fall der Fälle haben wir entsprechend auch Dienstleister, Experten, die auch mit geschulten Psychologen unseren Mitarbeiterinnen dann da wirklich zur Verfügung stehen. Ich gebe mal ein Beispiel. Vor einigen Wochen ist ein Mann in der Stadt Mannheim, in der Innenstadt, mit dem Auto durch die Fußgängerzone gefahren, um dort Menschen zu verletzen und umzubringen. Hatte psychische Probleme, war kein Terroranschlag. Aber wer die Innenstadt Mannheim kennt, der ist direkt im Prinzip bei uns vom Haus, ist der rausgekommen. Die Lage war sehr unklar, es stand ein Terroranschlag im Raum über mehrere Stunden. Das Haus wurde sofort gemäß Vorgaben auch geschlossen. Es waren sogar zum Zeitpunkt der Schließung noch Kunden im Haus, weil Worst-Case-Szenario, wenn man sagt, da ist ein Terroranschlag in der Stadt, sind wir natürlich auch verantwortlich dafür, dass unsere Kunden einen sicheren Zufluchtsort haben. Haus war geschlossen, Polizei hat Entwarnung gegeben, Täter wurde festgenommen, Lage aufgehoben. Das macht natürlich was mit den Leuten in der heutigen Zeit. Und da haben wir natürlich auch sofort präventiv Experten dazu genommen, präventiv Gespräche geführt, entsprechend Nachsorge betrieben, wirklich sehr engmaschig, um da überhaupt keinen Spielraum zu lassen, dass sich so eine psychische Belastung irgendwo festsetzt oder im schlimmsten Fall auch verschlimmert, auswirkt. Da sind wir sehr früh am Ball und das ist auch gut so. Und es soll da im Nachgang ein Mitarbeiter kommen und sagen, ich habe Albträume, ich habe Angstzustände, jetzt im Erdgeschoss zu arbeiten, dann gehen wir da sehr, sehr genau und individuell drauf ein und lassen da auch Hilfe zukommen.
Das ist, glaube ich, sehr gut und eine sehr gute Herangehensweise. Jetzt reden wir natürlich bei Ihnen über einen Großkonzern, wo ich Prozesse und Strukturen für sowas habe. Herr Siegel, wie sind denn gerade vielleicht die kleineren Händler, die Sie betreuen, auf die Situation oder mit Ihren Mitarbeitern geschult? Wie gut sind die vorbereitet, wenn es passiert ist?
Ja, viele sind gar nicht geschult, ja, von den kleineren Händlern. Die kommen da so rein. Viele wollen auch damit gar nichts zu tun haben. Die haben Angst vor Ladendieben. Ja. Viele haben auch Angst vor Gericht, was auszusagen. Ja, ist einfach so. Ja. Und das kann ich auch alles nachvollziehen. Ja. Deswegen sagen wir immer, gar nicht erst in Konflikt kommen, nur verhindern. Wenn es passiert und ich mir das zutraue, kann ich so einen Ladendieb auch ansprechen und dann mal schauen, was passiert. Entweder viele gehen mit und sagen, ich will keine Probleme, alles klar. Für sie ist nur wichtig, sie kriegen die Ware zurück, sie nehmen die Personen auf, lassen ihn gehen, wie es die Dame von der Polizei schon gesagt hat. Und wenn er rennen will, dann lassen sie ihn rennen. Und wenn er sich mit ihnen prügeln will, dann gehen sie aus dem Weg. ja, weil die können das alle besser, die Ladendiebe, ja. Lassen Sie ihn einfach gehen. Wir haben auch so kleine Läden schon gehabt. Da hat die Verkäuferin dann gedacht, ich schließe jetzt mal den Laden zu, damit er hier nicht rauskommt. Ja, das ist keine gute Idee gewesen, ja. In vielen Fällen, weil wenn der dann aggressiv wird, dann kommt der nicht mehr raus. Da hatten wir auch schon zu sehen, dass dann der Schlüssel, dann gab es dann Gerangel an der Tür, da ist dann der Schlüssel abgebrochen von der Tür. Da ging erstmal gar nichts mehr. Ja. Also verhindern Sie Diebstahl im Handel und wenn Sie sich zutrauen, sprechen Sie ihn an. Gibt es verschiedene Vorgehensweisen, die man anspricht. Eine wurde schon genannt von der Polizei. Und wenn Sie das nicht wollen, dann tun Sie das nicht. Ja. Und wenn er rennt, lassen Sie ihn rennen. Auch das kann Probleme geben. So ein Ladendieb, der rennt ganz anders, als wenn Sie morgens joggen. Ja. Der rennt ja ohne Hirn und Verstand. Oder wenn der gegen einen Bus rennt, dann heißt nachher, Sie haben den da vor dem Bus gehetzt. Also es gibt Probleme. Ja. Und ja, ich kann nur sagen, Schulung der Mitarbeiter ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade für die kleineren Läden, wo es niemanden gibt.
Super, und damit kommen wir auch zur Abschlussfrage unserer kleinen Talkrunde heute. Ganz kurz, ganz präzise. Einmal vielleicht von jedem, wir gehen jetzt einfach mal von rechts nach links. Was wäre denn aus Ihrer Sicht wirklich ein großer, wichtiger Hebel? Ich glaube, Sie haben das gerade schon genauso ausgeführt, aber was wäre denn aus Ihrer Sicht der wichtigste Hebel, um jetzt die Sicherheit im Einzelhandel gerade über die nächsten Jahre wirklich nochmal nach oben zu treiben?
Gut, man kann in Technik investieren, das wurde alles schon gesagt. Unsere Maßnahme ist, in das Personal zu investieren, eventuell mehr Personal an wichtigen Stellen. Man kann auch, es wurde auch schon genannt, es gibt solche genannten Klauecken, da wo die Ladendiebe immer ihre Ware hinbringen, um sie dann einzustecken, das kann man entschärfen. Aber das A und O ist aus meiner Sicht das Personal, da kann man am meisten mitmachen.
Super, danke. Herr Hable?
Das ist das, was ich selber machen kann als Einzelhändler. Ich glaube, dass das Problem heutzutage aber deutlich größer ist als das, was ich alleine in meinem Laden, in meinem Haus bewältigen kann. Ich glaube, dass wir da vor einer gesamtgesellschaftlichen Herausforderung stehen. Ich denke, dass wir als Einzelhändler gemeinsam mit den Städten, gemeinsam mit Kommunen, mit Landesregierungen, aber auch selbst auf Bundesebene in der Gesetzgebung deutlich mehr machen müssen, um dieser Lage und dieser Situation wieder Herr zu werden. Ich denke nicht, dass wir das selbst als Pik und Kloppenburg alleine schaffen. Das glaube ich nicht. Ich bin da guter Hoffnung, zumindest tun wir einiges dafür in den entsprechenden Gremien, aber auch lokal, auf lokaler Ebene mit Bürgermeistern etc., um Innenstädte wieder sicherer zu machen, weil das ist unser gemeinsames Ziel und das ist ja auch eins der Probleme, dass der Einzelhandel in den Innenstädten hat, dass die Leute eben nicht mehr in bestimmte Städte zu gewissen Tageszeiten kommen, weil sie ein ungutes Sicherheitsgefühl haben. Und das kriegen wir als Einzelhandel nicht alleine gelöst. Das ist eine große Aufgabe. Das wird auch nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr besser werden, sondern es wird seine Zeit brauchen, gemeinsam mit Behörden, gemeinsam mit der Polizei. Aber ich glaube, also wir sind willens, das entsprechend voranzutreiben. Und ich bin da guter Hoffnung, dass es auch wieder besser wird.
Super, danke.
Ja, und von meiner Seite, schauen Sie hin, seien Sie aufmerksam und rufen Sie bitte die Polizei. Wenn Sie da unsicher sind, 110 wählen, anrufen. Und damit es gar nicht so weit kommt, ich habe es noch gar nicht erwähnt, aber lassen Sie sich präventiv beraten von der Polizei. Wir haben polizeiliche Berater, die eben ja eine Sicherheitsberatung kostenlos bei Ihnen durchführen können. Und wenn wir es so schaffen, den Diebstahl zu verhindern und so, dass er gar nicht erst entsteht, dann wäre doch für die nächsten Jahre doch einiges getan, dass die Zahlen nach unten gehen.
Super, danke. Damit wären wir mit dem offiziellen Teil durch und ich darf schon mal an alle Zuhörer, die das danach als Podcast hören, danke fürs Zuhören sagen.